Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Den jungen Mann, den ich heute zu Gast habe, habe ich tatsächlich auch in Fulda kennengelernt. Damals bei der Kabarett-Bundesliga, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Mittlerweile haben wir oft und viele Berührungspunkte gehabt. Und einer meiner Lieblingskünstler, die es hier in Deutschland gibt, ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr. Hallo Jakob Heimann.
Hallo Shaggy, moin.
Ja, freue mich wirklich sehr. Also wir mögen uns sehr, wir kennen uns mittlerweile ein bisschen.
Ja, freue mich. Schön, danke für die Einladung.
Ja, du bist ein Liedermacher, Musikkabarettist, so bezeichnet man dich ja so ein bisschen. Wie würdest du dich selber bezeichnen?
Ja, kann man eigentlich schon so unterschreiben. Liedermacher, Kabarettist, Quatschkopf.
Quatschkopf, ich dachte Quatschkopf zu dir
sagen. Ja. Liedermacher, ich mache Lieder.
Du bist in Bochum aufgewachsen. Dich hat es aber irgendwann dann nach Bremen verschlagen. Aber der Weg dahin, der hat ja ein bisschen gedauert. Wann hast du dir das erste Mal dir überlegt, ja, ich will irgendwann mal mit Musik Geld machen, mit Musik Geld verdienen? Wie kam das?
Also ich glaube, ich habe mir das immer ziemlich schwierig vorgestellt, dass es nicht so einfach ist, das zu machen. Und ich hatte eigentlich, ich habe so eine Überlegung, also ich glaube schon, dass es, als ich jung war, mal so Träume gab. Früher habe ich ja auch viele Hip-Hop-Sachen gemacht, wo ich dachte, Mensch, das wäre doch geil, wenn das mal mehr Leute hören oder man damit Geld verdient. Aber das war eigentlich nie so mein Fokus. Ich habe das eigentlich immer hobbymäßig gemacht für mich. Also das war anfangs zumindest nicht meine Intention, damit Geld zu verdienen. Und das ist auch eigentlich weiterhin nicht. Ich finde es schön, dass ich es kann, aber das ist nicht mein Hauptfokus.
Du hast eine pädagogische Ausbildung gemacht. Du hast gesagt, die hat dich selber sehr geprägt. Kannst du kurz sagen, was in welche Richtung das ging?
Also ich habe damals eine Erzieherausbildung gemacht und Sozialassistent. Das war damals 4 Jahre, zwei Jahre die eine Ausbildung, 2 Jahre die andere. Und das war für mich irgendwie damals zumindest, da war ich mir unsicher, wohin es geht und auch finanziell und so weiter. Und für mich war das irgendwie eine sichere Bank. Ich habe 4 Jahre eine Ausbildung. Mit Menschen komme ich halbwegs gut klar und dann habe ich das irgendwie gemacht. Es war eine schulische Ausbildung und ich hatte auch viel Zeit, in der Zeit Gitarre zu lernen und so. Das kam mir da sehr entgegen.
Du hast dir selbst Gitarre spielen, Klavierspielen und auch Gesang beigebracht in der Zeit.
Ja, also was heißt mir selbst? Ich habe schon irgendwie, was weiß ich, also ich hatte jetzt keine Lehrer in dem Sinne, aber ich habe natürlich irgendwie abgeguckt auch viel, ne? Das einfach gemacht.
Du warst ja zu dem Zeitpunkt auch schon musikalisch wahrscheinlich schon vorgeprägt. Was waren so deine Vorbilder musikalisch gesehen?
Ja, das ist immer so eine Frage. Ich finde das total schwierig, weil egal wen ich jetzt erwähne, wird es denen nicht gerecht, die ich nicht erwähne. und deswegen finde ich das ganz, ganz schwierig. Ich könnte so gut wie alles nennen. Viel nennen und viele, viele Menschen würden sich auch damit identifizieren können oder sagen können, ah ja, kenne ich auch. Also es ist so alles, wirklich alles aus jeder Musikrichtung. Es ist natürlich schon eine sehr starke Prägung, war natürlich die Hip-Hop-Musik und auch, dass ich in sehr, sehr jungen Jahren viel getrommelt habe mit verschiedenen, so Trommelgruppen und mit vielen Afrikanern, die einfach mega heftig abgegangen sind und mir das beigebracht haben. Das fand ich ziemlich cool. Also es gab schon immer so eine Rhythmusprägung, aber die findet sich kaum in meinen Liedern. Also da in meinen Liedern ist es eher, es ist tatsächlich eher so ziemlich sphärisch, würde ich fast sagen. Trotzdem auch irgendwie im Takt und Tight, aber sphärisch. Also nee, was sind meine musikalischen Vorbilder? Och, das sind so viele. International, national, keine Ahnung.
Deine Lieder sind ja auch selber komplett unterschiedlich. Also auch gerade alles, was du machst, das kann man auch irgendwie nicht miteinander vergleichen. Wie würdest du das denn so grob umschreiben, was du tust? Ich meine, du nutzt auch neben der Gitarre, dem Klavier, was wir schon erwähnt haben, nutzt du ja auch eine Loopstation, mit der du auch viel machst. Also wie würdest du deinen Stil selber beschreiben?
Also ich würde sagen, ich zeichne Karikaturen. Also ich male Bilder, ich male Karikaturen in Form von Songs. Deswegen ist es, kann auch die unterschiedlichen Stile so, also kann es auch so unterschiedlich sein.
Ja, ist definitiv eine sehr gute Umschreibung deiner Musik. Wer dich schon mal live erlebt hat, der kann das, glaube ich, genauso unterstreichen. Und jedes Mal, ich habe dich ja schon etliche Male jetzt mittlerweile live gesehen, auch du ziehst dein Publikum in deinen Bann mit deiner Art von Musik, mit deiner Kunst, wie ich selten gesehen habe. Also ich bin wirklich hochauf begeistert von dir. Das darf ich jetzt nochmal sagen zwischendrin.
Das finde ich total schön. Ich habe Momente, da bin ich das auch. Wenn der Abend gut war, zum Beispiel, wenn es Spaß gemacht hat, wenn die Leute gut drauf waren, wenn ich gut drauf war, dann geht's mir auch so.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du zu dem Entschluss kamst, so, ich will das jetzt wirklich hauptberuflich probieren?
Also dazu wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf, in der Schule zu arbeiten und gehe jetzt ganz auf sozusagen, also richtig, richtig ganz selbstständig davon komplett zu leben. Das war ein Moment, wo ich die Chance hatte, mit Götz Wittmann auf Tour zu gehen, wo ich wirklich gesehen habe, okay, ich kann jetzt meinen Job erstmal an den Nagel hängen und habe direkt sozusagen einen kleinen Startboost. Und das war für mich eine unglaubliche Chance und da bin ich auch Götz unendlich dankbar und wir sind gute Freunde geworden und es ist also eine der wunderbarsten Dinge, die in meinem Leben passiert ist, dass er mir da die Chance gegeben hat. Ich habe vorher natürlich die Bühne auch schon ausprobiert, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Das ist auch irgendwie seltsam entstanden, wie ich auf der Bühne gelandet bin. Das war auf jeden Fall eher immer ziemlich weit weg von zu Hause und rumprobieren und irgendwie ist das dann so entstanden.
Wie schreibst du denn deine Lieder? Wie kommst du auf die Texte? Wie kommst du auf die Ideen?
Ja, das ist auch immer so. Ne? Das ist so, was sind deine Vorbilder? Wie bist du zur Musik gekommen? Wie kommst du auf deine Lieder? Das sind echt, das sind so gemeine Fragen. Ich verrate doch hier mein Rezept nicht. Nein, Quatsch. Das Nein, das ist wirklich so, das ist so eine Frage, wie komme ich drauf? Ich schaue mir die Welt an, das macht irgendwie was mit mir und dann plumpst es raus.
Magst du uns mal ein bisschen an die Hand nehmen?
Das klingt alles so krass arrogant.
Magst du uns mal so ein bisschen was von deiner Musik erzählen, ein bisschen beschreiben, so einzelne Schritte, ja, die, glaube ich, zu einem Song führen? Das wäre vielleicht ganz spannend, weil ich es, wie gesagt, gerade selber auch als Fan sehr, sehr spannend finde.
Es hängt immer ganz davon ab. Manchmal gibt es einfach manchmal gibt es ein wunderschönes Instrumental, was mich einfach inspiriert, darauf zu singen. Manchmal gibt es einen Vierzeiler, den ich schreibe, der mich nicht mehr loslässt, wo ich denke, da muss ich ein Lied drum bauen. Manchmal, weißt du, manchmal gibt es ein bestimmtes Thema, was mich irgendwie nervt oder was ich lustig finde oder wie auch immer, und dann bearbeite ich das irgendwie. Und wie gesagt, oft in Form von Karikaturen. Das heißt also, die Augen werden groß gemacht, die Nase wird lang gezogen, so, ne? Und oder beziehungsweise sozusagen so diese Charaktereigenschaften der Sache werden hervorgehoben. Manchmal gibt es aber auch Lieder oder gibt es auch Situationen, die mich einfach berühren, die mich schmerzen, wo ich wütend bin und wo ich ein ganz ernstes Lied schreibe, ne, wo ich vielleicht auch überziehe mit viel Pathos oder so, aber wo ich es auch ganz ernst meine. Und das ist, wie gesagt, mit jedem Lied verschieden. Und so ist auch jede Herangehensweise, also an jeden Song ist total verschieden. Die kommen alle irgendwie unterschiedlich zustande. Manche in ganz kurzer Zeit. Also da habe ich irgendwie einen Flash, irgendeine Idee, irgendeinen Gedanken und ein Grinsen im Gesicht und knall irgendwie und 10 Minuten, dann ist das Ding fertig. Und an manchen Sachen arbeite ich sehr, sehr lange. Und manche lasse ich auch einfach liegen, weil ich nicht mehr dazu komme. Und viele entstehen auch in Improvisation, im Machen selbst. Einfach irgendwas entsteht immer, also es ist auch prozessorientiert. Es ist nicht so wie so ein Inspirationsschwamm, der sich ausquetscht, sondern viel passiert auch im Prozess.
Dein erstes Album Emilia ist 2015 entstanden und das wurde bei Ahuga, dem Liedermacher-Label, rausgebracht. Und daraufhin bist du ja dann auch noch regelmäßiger mit Götz Wittmann getourt. Habt ihr euch darüber kennengelernt oder wie kam der Kontakt zu Götz Wittmann?
Der Kontakt war ein bisschen vorher da, wir kannten uns schon ein bisschen eher. Es gibt hier in Bremen die Breminale, das ist im Grunde genommen ein großes Kultur-Volksfest, wie auch immer, an der Weser. Da sind viele Bühnen aufgebaut und so weiter und so fort. Und Bekannte und Freunde von mir haben da sozusagen eine kleine Guerilla-Bühne aufgebaut, aus Brettern damals noch. Mittlerweile sind die offiziell auch auf der Breminale mit einer großen Bühne. Ganz die 3 Meter Bretter, eine ganz tolle Geschichte. Und die haben damals ein kleines Theaterstück aufgeführt und ich saß da auf einem Stuhl vor diesem Theaterstück und habe da einen Typen kennengelernt, so ein Hippie-Typ, total nett, Martin. Und der hat gesagt, hör mal, du spielst Gitarre, wir sind ins Gespräch gekommen, du spielst Gitarre und schreibst so Lieder und so. Da ist so ein Festival, das ist so ein ganz kleines, da spielen sich Liedermacher gegenseitig ihre Lieder vor, willst du da nicht mit hinkommen? Und dann dachte ich mir, Mensch, klingt interessant, schaue ich mir mal an und bin damit hingefahren, auch ohne Gitarre, einfach, ich wollte es mir nur anschauen. Und war total begeistert von dieser Kultur und von diesen Leuten und von diesem Wahnsinn da auch. Also und gleichzeitig von dieser Liebe zu diesen handgemachten Liedern und so weiter. So ganz, und mich hat das total weggeflasht. Und da bin ich dann auch irgendwie auf der Bühne gelandet und da habe ich auch Götz Wittmann das erste Mal kennengelernt. Ich war vorher irgendwann mal Jahre vorher auch mal bei einem Konzert von ihm und kannte ein paar Lieder, aber für mich war das sozusagen so der Punkt, wo ich überhaupt erstmal geschnallt habe, dass es überhaupt sowas gibt, so eine krasse, ausgeprägte Liedermacherkultur irgendwie, überstreckt sich über Deutschland, Österreich, Schweiz und also dieser ganze deutschsprachige Raum. Ja, und dann habe ich das irgendwie erschlossen und mich hat das irgendwie, die haben mich auch irgendwie angenommen und haben sich gedacht, das ist ja ein witziger Typ, den hören wir gern. Und irgendwie haben wir uns alle verstanden.
Ja, und Götz hat dich mitgenommen auf Tour. Wie war das so, dann vor wirklich auch größeren Hallen da zu spielen?
Mega krass. Es war umwerfend. Ich habe, du musst dir überlegen, der Plan stand ja und ich hatte schon einen Terminkalender. Ich wusste, dann und dann quitte ich den Job. Ich bin noch so und so lange mache ich noch meine Arbeit und dann geht's ab dann und dann richtig auf Tour. Und vorher habe ich nur vorgefühlt. Da habe ich quasi schon mal bei einem oder dem anderen Konzert. Übrigens, einer der ersten Auftritte, die ich überhaupt hatte, war bei euch beim Herzberg-Festival. Da hat der Götz Wiedmann ja die Freakstage gemacht, wo er nach seinem Konzert nochmal Nachwuchsliedermachern einfach die Chance gegeben hat zu spielen. Und auch da, ich war als Gast beim Herzberg, ich kannte schon die Leute und war irgendwie da mit auf der Bühne, weil eben bei diese Freakshow, das ist auch sozusagen irgendwie der verlängerte Arm eben dieses Festivals, wo ich damals war. Und dann direkt nach Götz' Auftritt auf der Freakstage, ich weiß nicht, wie viele Leute davor standen, es war rappelvoll. Und dann sagt der Walter, wo ist eigentlich Jakob? Der soll jetzt mal als erstes Song spielen. Ich hatte nicht mal eine Gitarre mit, ich war auch gar nicht darauf vorbereitet und stand da und dachte, okay. Dann habe ich mich da hingestellt und es war unglaublich. Ich weiß es nicht, wie viele es waren, 2000 oder so Hippies, auf diesem wunderschönen Festival, in das man sich nur verlieben kann. Und das war unglaublich. Dann habe ich noch kurz gesagt, macht mal das Licht an. Und dann hat der von der Bühne aus das Licht aufs Publikum gemacht und die Leute haben gejubelt. Es war total schön. Es war ein Wahnsinnsmoment. Und da stand auch schon, ich weiß gar nicht, ob da schon feststand, dass wir auf Tour gehen, aber auf jeden Fall mit dem Touren mit Götz ging richtig eine Lawine los, weil ich einfach schon vorher einen Terminkalender hatte, wo ich gesehen habe, okay, ich bin jetzt 6 Tage in der Woche, jeden Abend auf der Bühne. Okay, Januar, Februar, März, April, 60 Termine, 70 Termine oder was weiß ich, also Wahnsinn. Und dann, also die Götz-Termine mit Götz spielen und dann noch meine eigenen Konzerte. Also immer beim Götz-Konzert Werbung machen und dann nochmal in dieselbe Stadt kommen, 1-2 Monate später und eben ein Konzert spielen für die Leute, die mich bei Götz gesehen haben. Und das war unfassbar intensiv und unglaublich. Also auch sehr kräftezehrend, aber auch unglaublich intensiv.
Ich mag mal ganz kurz springen, weil ich ein sehr, sehr gutes Beispiel für das habe, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich habe dich ja später dann nochmal, ich glaube in Berlin, war ich mit meiner Lebensgefährtin in Berlin, da waren wir auch auf einem Konzert von dir, da hast du Support für Simon und Jan gespielt. Ich glaube, das war Berlin, ja. Und da hast du ja auch, da kannte dich vorher auch
in der Uferfabrik
nicht im Publikum und du hast dann aber auch dafür schon Werbung gemacht für das Konzert, was dann da auch später stattfindet.
Genau.
Sollte und die Leute haben dir die Tickets aus der Hand gerissen an dem Abend.
Das war auch ein unglaublicher Abend. Das war in der Uferfabrik mit Simon und Jan. Stimmt, Wahnsinn. Schöner Abend. Das ist in dem Varieté-Salon, ne? In diesem wunderschönen großen Saal. Irgendwie dieses, was ist das, so mondän oder wie sagt man dazu? So altehrwürdig. wunderschöner Saal, wunderschöner, unglaublich guter Sound und wir haben einfach gemerkt, also das passt halt einfach total gut und es ist unglaublich schön, dass einfach Liedermacher, die ein Publikum haben, junge Leute mit auf die Bühne nehmen und sagen, schaut mal hier, hört euch mal 3 Songs an, vielleicht könnte euch das gefallen, wir finden das wichtig und also das ist die Idee. Ne? Und das finde ich einfach ganz, ganz toll, dass Simon und Jan das machen. Ich hatte sie mal gefragt, ob das nicht eine Idee wäre. Und ja, ich habe einfach gemerkt, oder mit dem Götz, dass das gut funktioniert. Der Götz hat das ja auch mit dem Liedermacher Falk, hatte er auch dabei. Götz hatte auch Simon und Jan dabei, ne? Mhm. Und einige. Und das ist einfach klasse. Das ist, glaube ich, das ist toll, dass es solche Chancen gibt, ne?
Ja, gerade so jemand wie Götz Wiedmann, der es ja auch wirklich schon geschafft hat als Liedermacher, einer der bekanntesten und besten Liedermacher unserer Zeit und unseres Landes, der setzt sich auch wirklich für den Nachwuchs ein und hat ja auch wirklich dann aus Leuten wie euch auch ja größere Namen gemacht, das muss man ja auch so sagen. Also Götz, hast du sicherlich viel zu verdanken.
Also mit dem Götz, das war auf jeden Fall irgendwie, also auf jeden Fall erstmal ja, definitiv. Und mit Götz war das auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche Zeit auch, weißt du, weil das einfach wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte war für mich, so intensiv jeden Abend das durchzuziehen und In der Zeit habe ich echt unglaublich viel gelernt. Also du musst dir überlegen, wenn du an einem einen Abend bist du in einem krassen Punkschuppen irgendwie, wo einfach die derbe Party ist und die Leute wollen einfach die Feierlieder und die wollen einfach die Hits vom Götz, ne? Und dann gibt's einen Abend in einem wunderschönen Theater, irgendwie die Leute sitzen, Götz spielt vielleicht die ein oder andere Ballade mehr und dadurch habe ich so viele Einblicke bekommen, wie, was das überhaupt bedeutet, auf die Bühne zu gehen, durchs Land zu touren, verschiedene Menschen, die Städte kennenzulernen, die auch ein Stück weit irgendwie ein bisschen zu erfühlen, wie sind die Leute drauf hier und dann auch dann ist es ein wahnsinniger Unterschied, ob man im Sommer oder im Winter, finde ich, unterwegs ist in den Clubs, irgendwie das hält wirklich. Das ist so ein Pulsschlag, das hält wirklich auch einen am Leben, ne? Wenn du im Winter so viel unterwegs bist, anstatt dich einzumotten.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und so viele lachende Gesichter zu treffen, das ist einfach geil.
Wo wir bei lachenden Gesichtern sind, das ist gut, dass wir jetzt diesen Sprung auch quasi so ein bisschen machen. Und zwar zu dem Moment, als wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise zu der Reihe, bei der du da auch aufgetreten bist. Also wir haben uns kennengelernt bei der Kabarett-Bundesliga in Fulda. Ja. Das ist quasi, da treten 8 Kabarettisten, glaube ich.
Ich glaube 13.
13, noch mehr. Gegeneinander an in so Duellen. Das Publikum, was vor Ort ist, gibt denen jeweils Punkte und am Ende gibt es quasi dann einen Sieger, weil man dann die gesamte Punktzahl berechnet. Du bist in Fulda aufgetreten und ich habe die Veranstaltung damals moderiert und mir ist sofort aufgefallen, dieser junge Mann, den kannte ich vorher nicht, aber der gefällt mir richtig gut, was er macht. Den muss ich auf jeden Fall weiter beobachten. Und wie war das für dich, bei der Kabarett-Bundesliga mitzumachen? Weil so auf den ersten Blick hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da ein damals für mich reiner Liedermacher einfach bei so einem Wettbewerb auch mitmacht.
Ja, also lieber Michael, für mich war das ja ganz genauso. Ich habe dich ja auch kennengelernt und habe gedacht, das ist ja ein toller Typ. Und deine wachen Augen und deine spontane Art und auch einfach, ich fand das auch sehr reizvoll mit dem Improvisationstheater. Und das war einfach auch nochmal eine ganz andere schöne Form der Moderation. Genau im Zuge der Bundesliga sind wir ja durch ganz viele Städte gefahren, irgendwie verteilt übers Jahr. Und die Moderation war immer irgendwie sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr eigen. Und bei dir war sie auch wieder ganz sympathisch und ganz schön. Ich fand das total cool. Und so. Es hat mich sehr gefreut. Für mich war die Kabarett-Bundesliga auch eine schöne Möglichkeit, einfach mal viele Spielstätten kennenzulernen und auch einfach mal zu gucken, was die Kollegen so machen.
Und vor allem haben wir uns da kennengelernt. Und sind wir abends noch ins Gespräch gekommen. Und du hast mir noch erzählt, ja, du magst das Herzberg-Festival sehr und ob ich das kenne. Und ich meinte, wie, das kenne ich nicht nur, also meine Kollegen veranstalten das. Also ich selber bin da.
Da haben meine Augen geleuchtet.
Am Booking und meinte, die haben sie geleuchtet. Und da haben wir dann irgendwie rausgemacht, Jakob, wir brauchen nicht das nächste Jahr beim Herzberg-Festival. Und dann bist du ja auch dort im Lesezelt aufgetreten und hast sogar mir zuliebe beim Songslam noch mitgemacht, den ich ja auch moderiert habe. Und gerade dieser Moment, als du im Finale standest, das war so ein Wettbewerb. Als du im Finale standest gegen Klaus
Geiger. Was war das für ein schöner Moment? Ach Gott, schön, dass du das erwähnst. Ach, das war ja auch schon wieder ein Highlight, ey.
Eigentlich war es ja ein Duell und du standst dann da und meintest, nee, vor so einem tollen Publikum, in so einem schönen Moment, wie ihr gerade feiert, das kann für mich kein Wettbewerb mehr sein. Du hast Klaus auf die Bühne gerufen und ihr habt einfach mehrere Songs im Finale nicht gegeneinander gespielt, sondern miteinander zusammen auf der Bühne. Das war für mich der schönsten Herzberg-Momente und ich bin auch schon ewig immer dabei, einer der schönsten Herzberg-Momente überhaupt. Also da hatte ich
Gänsehaut. Ja, das war total spannend, weil für mich war das erst eine totale Quälerei der Gedanke. Moment, ich habe ja dieses Konzert, also die Stunde da gespielt, während so, ne, man hat ja halt auch den Soundcheck oder gegebenenfalls, auch wenn man Glück hat, auch mal die Hauptbühne direkt noch im Hintergrund pumpen, dass es noch so schön wabert im Zelt, während man versucht, seine filigranen Songs da zu spielen. Nein, für mich war das, als du wegen dem Songslam gefragt hattest, so, das heißt aber dann auch morgen nochmal, dann und dann nochmal, ne? Gegebenenfalls. Und dann habe ich gesagt, war das erst so, oh, ich habe eigentlich, weiß nicht, Bock, keinen Bock drauf. Aber das Ding ist irgendwie, das Publikum ist da so geil, die Leute sind so cool und es hat so einen Spaß gemacht und ich habe mich dann einfach drauf eingelassen und dann war der Klaus auch noch so cool und die ganzen anderen Leute. Ach, das Herzberg-Festival, mein Gott, schade, letztes Jahr war es nicht da und es fehlt mir. Ja, für mich ist das voll das Highlight gewesen. Ich bin ja auch so immer zum Herzberg gefahren und jetzt für mich ist das natürlich schon schön, weil das Herzberg, dass ich jetzt nicht so als Besucher da Eintritt gezahlt habe, sondern sogar das Privileg habe, da aufzutreten und sogar da einen Platz zu haben. Und also das ist einfach toll. Anstatt drauf zu zahlen, sogar mit Taschengeld nach Hause zu fahren, was ich aber überwiegend eigentlich da bei den Ständen lasse, beim Pizzatank.
Ja, waren ja auch Zeltnachbarn. Wir haben dir ja auch, du bist ja einer der wenigen Künstler gewesen, die dann auch wirklich gesagt haben, nee, ich trete an dem einen Abend auf oder in dem Fall ja zwei Abende bei der
Songsland. Ja, unbedingt.
Aber ich würde gerne die ganze Zeit bleiben, geht das?
Und auch gerne schon eher anreisen.
Wir haben uns noch näher kennengelernt, das war schön.
Ja, wir hatten viele schöne Gespräche, das stimmt. Es war eine schöne und ein unendlich heißer Sommer. Das hat ja, weißt du, das allein das schon. Das wenn stimmt. Ich mir überlege, dass ihr mir ein wunderbares Zelt dahingestellt habt und 5 Meter von diesem Zelt weg war ein Pavillon, in dem ein Gefrierschrank mit Wasser drin stand. Und es waren wirklich auf dem Tacho 45 Grad an dem Wochenende. Ne? Und das hat mich so gesaved.
Es konnte ja, wie du mir es gesagt haben, im letzten Jahr leider nicht stattfinden. Du wärst gebucht gewesen. Stattdessen haben wir ja, und das haben wir auch schon oft hier in diesem Podcast erwähnt, diese Open-Air-Reihe gestaltet. Kultur findet statt. Und da hatten wir auch ein Herzberg-Wochenende im Geiste für das Herzberg-Festival, auch an dem Wochenende, an dem das Herzberg-Festival gewesen wäre. Und da haben wir natürlich auch dich eingeladen. Da bist du auch aufgetreten. Das war auch schön.
Ja, es war ein Ritterschlag, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Es war sehr schön. Es war natürlich total skurril. Dieser Innenhof ist unglaublich schön. Und ich stelle mir vor, wie er gefüllt ist und aus allen Nähten platzt vor Menschen mit lachenden Gesichtern, die sich auf ein Konzert freuen. Leider ging das nicht aufgrund all dieser Auflagen, aber ich finde, es war trotzdem wunderschön und das hat mir, so wie ganz viele solcher Momente oder so einige, mich noch irgendwie gerettet durch das Jahr, letztes Jahr einfach, dass man da noch ein paar positive, schöne Erinnerungen auch hat an Konzertmomente.
Ich habe mich damals nicht nur über deinen Auftritt gefreut, sondern auch, dass du deine neue CD im Gepäck hattest, die da relativ frisch rausgekommen war, volle Akkus, leere Herzen. Ich war einer der Ersten, die eine CD bekommen hatte. Das hat mich auch damals stolz gemacht. Mittlerweile, also nicht mittlerweile, seitdem liegt diese CD bei meiner Freundin im Auto und läuft da rauf und runter. Aber
stimmt, die war ganz frisch. Ne? Die hatte ich wirklich gerade erst. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich danach veröffentlicht habe, dass sie da ist. Oder ich glaube, ich hatte das noch nicht mal veröffentlicht. Also ich hatte sie wirklich gerade frisch im Kofferraum.
Volle Akkus, leere Herzen von Jakob Heimann. Hört rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Du bist ja damals auch dann auch solo auf Tour gegangen. Deine Premiere war damals noch im Mainzer Unterhaus. Das ist ja auch ein sehr renommierter Laden. Ja. Gerade für die Kleinkunst sehr, sehr renommierter Laden.
Es ist natürlich erstmal seltsam, warum ein Bremer Liedermacher seine Premiere im Mainzer Unterhaus gibt und nicht zum Beispiel in Bremen oder so. Ne? Aber das Mainzer Unterhaus ist einfach ein total schöner Laden erstmal. Die Stimmung ist irgendwie immer toll, die Leute sind total toll und ich fand es schön, dass ich es geschafft habe, die Premiere zu machen. Darauf war ich stolz. Ob ich jetzt stolz darauf war, das in meinem Unterhaus zu machen, weiß ich nicht. Es ist ein wahnsinnig schönes Theater und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das da machen darf. Aber das spricht ja eigentlich nur dafür, dass die wissen, was gut ist. Ne?
Ganz genau. Und du hast ja nicht nur deine Premiere gespielt, sondern aktuell ist ja auch noch ein weiterer Termin dort auch geplant. Allerdings kommen wir nicht auf dieses Thema Corona. Wie war das für dich, der Moment, als es plötzlich losging? Und wie lebt es sich mit Corona als Musiker?
Es ist natürlich ein Thema, über das sich alle total freuen. Und ich würde davon absehen, das allzu sehr zu vertiefen. Ich habe das Gefühl, dass es für alle, mir fehlen die Worte. Ja. Zu dem Thema mittlerweile einfach. Es ist einfach jetzt so viel gesagt worden, so viel passiert, es sind so viele unterschiedliche Perspektiven, so viele Dinge gecancelt, so viele Leute hängen da dran. Es sind einfach, ich halte mich bei dem Thema sehr bedeckt. Für mich war das erstmal ein Schock, die ganzen Konzerte abzusagen und. Man macht Pläne und so weiter und so fort. Auf einmal steht alles nicht nur auf der Kippe, sondern es ist wirklich ein riesengroßes Fragezeichen. Das wird einem komplett der Wind aus den Segeln genommen, der gesamten Kulturlandschaft. Und das war natürlich erstmal ein Schock. Und ich habe, gedacht, gut, ich weiß nicht, wie alle anderen damit umgehen. Ich habe für mich erstmal dann das Jahr genutzt, um einfach die Dinge fertig zu machen, die ich sowieso fertig machen wollte. Ich habe, wie gesagt, das Album fertig gemacht, habe den Spotify oder beziehungsweise diesen Digital-Release vorbereitet. Es gab ja auch noch ein paar Situationen zu spielen. Und ich habe angefangen, mich auch mal Dingen zu widmen, wo ich keine Zeit mehr hatte durch die ganze Tourerei. Weil ich arbeite zum Beispiel gerne mit Holz, das hast du ja auch mitbekommen. Habe irgendwie angefangen, da irgendwie ein bisschen rumzudrechseln und einfach solche Sachen zu machen, irgendwie, die mich ein bisschen erden und die mich entspannen und dass ich mal wieder mich fokussieren kann. Weil für mich ist einfach mit Corona, mit diesem ganzen Jahr und auch, um es kurz zu fassen, ich hatte immer so das Gefühl, ich gehe so einen Weg und der ist klar. Der ist vielleicht nicht, es ist nicht komplett klar, was auf diesem Weg passiert, aber ich habe ihn vor mir und den gehe ich halt. Und der hat irgendwie eine Richtung. Und Corona hat diesen Weg einfach in Schleier gehüllt. Hat einfach Nebel, Dunstnebel draus gemacht, dass du nach vorne guckst und nicht genau weißt, wohin das jetzt alles geht und wie es weitergeht. Ich hoffe gut, irgendwann.
Was wäre das Erste, wenn jetzt plötzlich kein Corona mehr da wäre, wenn wir wirklich das geheilt wäre, keine Pandemie, von einem Tag auf den anderen? Was wäre das Erste, was du machen wollen würdest?
Ich glaube, ich fände es geil, irgendwie, wenn es eine fette Party gäbe. So. Und zwar so ein kollektiver Jubel.
Ja.
Das fände ich schön. Also mal so, ich habe mich in der letzten Zeit oft mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie das wohl jetzt wäre. Wenn jetzt wirklich komplett das einfach vorbei wäre über Nacht. Das ist, finde ich, aber es ist halt, ich halte das nicht für realistisch.
Nee, das wird wahrscheinlich auch so nicht über Nacht passieren. Das glaube ich leider auch nicht.
Mal sehen.
Ich habe bei der Vorbereitung schaut man natürlich auch mal auf der Wikipedia-Seite und da habe ich auch mal auf deiner Wikipedia-Seite nachgeschaut und da fand ich einen Satz sehr, sehr witzig, weil dich nie so darüber nachgedacht hat. Da steht nämlich, stilprägend für dich ist deine Mütze, die du bei fast jedem deiner Auftritte trägst. Soweit habe ich irgendwie nie gedacht. Ja. Du hast tatsächlich sehr oft eine Mütze an, oder?
Ja, stimmt. Ich habe eigentlich meistens, ich weiß gar nicht warum, das hat sich irgendwann mal so ergeben, dass ich Mütze und Sakko irgendwie immer anhatte. Sakko habe ich dann irgendwann mal weggelassen, aber bei mir war das immer so, ich weiß auch nicht, ich habe auf der Bühne, aber das ist auch privat genau das Gleiche. Ich trage sehr, also logofreie, ziemlich unbunt, also ich kleide mich sehr unbunt. Ich habe so schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, weißt du, so irgendwie.
Vielleicht doch.
Weiß ich nicht. Die Mütze, keine Ahnung. Manchmal habe ich gedacht, gerade im Sommer, das ist so ein Quatsch. Oder wenn du auf so einer Bühne bist, wo die Scheinwerfer diese so krass ballern, dass es so heiß wird. Aber eigentlich ist das schön. Das ist ein bisschen Sauna, weißt du? Dann hat man immer so ein bisschen Sauna auch auf der Bühne. Das ist heilsam, das ist gesund. Da geht was von innen nach außen, nicht nur mit dem Gesang, sondern auch. Ich weiß nicht, es stimmt, ich habe immer eine Mütze auf oder oft.
Ja, so oder so, es fällt so auf, dass es sogar bei Wikipedia steht. Lieber Jakob, wo kann man dir folgen? Wie kann man Dinge von dir erfahren? Wie kann man erfahren, wie es mit dir weitergeht?
Also ich bin medial nicht, also ich habe eine Internetseite selbstverständlich, ich habe einen YouTube-Kanal, da kann man schauen, was ich so mache, da gibt es Einblicke. Man kann bei Spotify oder in diesen digitalen Dingern kann man sich meine Musik auch streamen, wenn man Lust hat auf das Album. Also überall da, wo es so Medien gibt, gibt es mich irgendwie auch. Aber ich bin jetzt nicht immer regelmäßig damit beschäftigt, irgendwelche Sachen zu posten, sondern die Sachen sind da, die kann man sich gerne anschauen und ab und zu gibt es was Neues, das poste ich dann.
Hört mal auf jeden Fall alle, falls ihr noch nicht kennt, in die Songs rein. Schaut mal auf seiner YouTube-Seite, da gibt es auch ein paar sehr, sehr schöne Videos von seiner Arbeit. Also lohnt sich auf jeden Fall. Du hast ja auch am Anfang, als es so damals losging mit Corona, müssen wir noch einmal ganz drauf zu sprechen kommen. Du warst im Stubenarrest, wenn man so will. Auch das kann man
auf jeden Fall. Ja, das fiel mir gerade auch noch ein. Ich wollte es auch noch erwähnen. Das war auch noch eine Sache, die mich echt übers Jahr gerettet hat. Ich habe ja einen sehr guten Freund und Liedermacher-Kollege Falk, mit dem ich auch gemeinsam viel auf der Bühne stehe mittlerweile, mit dem wir auch gemeinsam ein Programm haben, im Doppel. Und wir beide haben gedacht, komm, ne, es war ja diese riesen Streaming-Welle und alle Künstler verlagern ihre Arbeit ins Internet und wir haben das natürlich auch gemacht und wollten am Anfang uns einfach nur treffen, quatschen und uns Lieder vorsingen oder so. Und dann haben wir dann hat uns das irgendwie gefallen und dann haben wir uns auch Gäste eingeladen regelmäßig und dann haben wir das am Anfang einmal die Woche gemacht und insgesamt dann am Ende, glaube ich, sogar 20 Sendungen über jeweils immer so eine Stunde. Manche waren 2 Stunden lang und wir haben auch ein Special gemacht mit 14, 15 Liedermachern, wo auch unter anderem, ne, was weiß ich, Elmargo Massin, Miss Ellie, Götz Wittmann, Rüdiger Bierhorst und viele andere mehr, Michael Krebs, ach, was könnte man da alles nennen, zu Gast waren in einer 3-Stunden-Sendung. Genau, das war so unser Special zum Jahresende. Stimmt, Stubenarrest. Wir haben die alle wieder entlistet, also die kann man sich nicht mehr anschauen, bis auf das Special, das 3-Stunden-Special.
Okay, schade. Hätte sich gelohnt, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir das immer sehr, sehr gerne angeschaut.
Wir wollten diesen Live-Moment wahren. Weißt du, also dieses, ihr könnt euch das anschauen, es bleibt noch 36 Stunden online, dann machen wir es dicht und dann bleibt's vielleicht, ist es vielleicht auch interessant, sich das nächste Mal nochmal einzuklinken. Aber das war immer derselbe Kreis von Leuten auch, eine wunderbare Community, die da mit dabei war und es hat echt Spaß gemacht. Da haben wir auch noch was in Planung, also das wird auch weitergehen.
Sehr gut, da sind wir gespannt und warten darauf. Lieber Jakob, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Spotify-Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ich würde mir wünschen von Georg Kreisler, Deine Freiheit, meine Freiheit.
Gute Wahl, kommt in die Playliste. Ja, dann war es das schon für heute. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Ich persönlich, wie gesagt, bin ja auch nicht nur ein guter Freund, sondern auch wirklich ein Fan deiner Arbeit. Ich bewundere dich sehr und freue mich, dich bald mal wieder live auf einer Bühne sehen zu können. Nicht mehr allzu lange dauern. Irgendwann ganz bestimmt wieder.
Ganz lieber Michael, Shaggy, ich muss mich bedanken für die Einladung und das nette Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, hört diesen Podcast und unterstützt die Kultur in Fulda. Das sind gute Menschen, die gute Arbeit machen.
Vielen Dank und vielen Dank an die Hörer und bis zum nächsten Mal.